Ich lese euch heute eine Geschichte vor. Die schönste Geschichte in der Weltliteratur. Eine Geschichte, die ein Gleichnis ist, aber das Gleichnis ist total wahr und korrekt und erstaunlich detailreich und soll uns heute beschäftigen. Und es ist Lukas 15, die Geschichte von dem verlorenen Sohn, vielleicht sollte man sie etwas umbenennen, von den verlorenen Söhnen. Verlorenen und erretteten Söhnen. Er sprach aber, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, und niemand gab ihm. Als er aber in sich ging, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und will zu ihm sagen, Vater, ich will zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als aber er noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Hause näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Sklaven herbei und erkundigte sich, was da sei. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser, dein Sohn, gekommen ist, der seine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Aber man musste doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Ich sagte schon in den Eingangsbemerkungen, das ist eine großartige Geschichte. Ich glaube wirklich, dass sie die schönste und ergreifendste in der Weltliteratur ist. Sie beschreibt die Liebe und die Art und Weise, wie der Vater im Himmel, mit uns Menschen umgeht. Und es ist wirklich nicht nur eine Geschichte, sondern eine sehr genaue Beschreibung von dem, was den Vater bewegt und wie sein Verständnis von Wahrheit ist und was in seinem Charakter abläuft und wie er Menschen zu sich ziehen will. Das ist aber auch eine Beschreibung der Reaktionsweise von Menschen, dargestellt an dem jüngeren und an dem älteren Sohn. Und da ist eine Merkwürdigkeit drin. Eine Merkwürdigkeit, die uns heute verfolgen soll und die wir irgendwie verstehen und lösen sollen. Eine Auffälligkeit, die alarmierend ist und die wir verstehen müssen, weil sie auch bei uns vorliegt und die wir durchschauen müssen, damit wir sie vermeiden können. Wir sehen sie schon beim jungen Sohn, beim Jüngeren, aber da in einer irgendwie sympathischen Form. Nachdem er von seinen Eskapaden zurückkehrte, hat er auf dem Weg nach Hause sich so vorgenommen, ich werde zu meinem Vater sagen, will ihm sagen, Vater, und zwar in ehrlicher und echter und demütiger Zerknirschung, du, ich habe so viel Mist gebaut und ich bin es wirklich nicht mehr wert und bin nicht würdig, dein Sohn zu heißen. Aber ich bitte dich, lass mich wenigstens als einer deiner Knechte oder deiner Sklaven bei dir weilen, um mein Leben zu fristen, um Brot zum Essen zu haben. Und wir wissen, wie der Vater reagierte. Er sagte, so, das geht nicht. Ich habe keine Kinder, die Sklaven sind. Das geht einfach nicht. Das schließt deine Herkunft aus. Du bist nämlich mein Sohn. Das schließt also die Verwandtschaft aus, mein Charakter und meine Selbstachtung. Und so verstehbar diese Handlung des jungen Sohnes ist, der Vater denkt nachdrücklich anders. Und der Vater hat verfügt, du sollst wieder eingesetzt werden als mein Sohn. Du bist ein Sohn und nichts anderes. Du sollst alle Rechte und Privilegien haben. Und dann können wir haben es eben gehört, können wir feststellen, was das alles ist. Er ist vor allem ein Geliebter, ein angenommener und geliebter Sohn des Vaters. Die Liebe des Vaters war da für ihn. Es heißt hier, dass er ihn von Weitem kommen sah. Daraus schließe ich, ihr Lieben, dass der Vater jeden Tag heraustrat aus dem Hause und sich hinstellt, um den Horizont abzusuchen, um zu sehen, wann und wo kommt mein Sohn. Das war natürlich eine einmalige, zufällige Begebenheit. Nein, dieser Vater hat immer wieder nach seinem Sohn Ausschau gehalten. Er liebte ihn, egal was er in der Zwischenzeit tat. Er konnte sich ja vorstellen, dass es nichts Gutes war. Und dann kam er und er sah ihn und dann lief der Vater ihm entgegen und dann umarmt er ihn und dann küsst er ihn und dann sagt er ihm, jetzt bist du wieder mein Sohn, du bist wieder da. Und er freute sich, dass er wiedergekommen ist, dass er wieder lebendig ist. Und dann hat er ihm ein neues Kleid angezogen. Ihr wisst, was das bedeutet. Das ist die Erklärung, du bist ein aufgenommener Sohn und du bist in meinen Augen gerecht. Wirklich gerecht, eine geschenkte Gerechtigkeit, ein neues Kleid. Und dann bekam er einen Ring an die Finger als Zeichen von Würde und Autorität. Und dann wurde gesagt, und jetzt lasst uns freuen und lasst uns das feiern. Wir haben viel Grund zum Feiern. Ihr Lieben, diese Geschichte, die wird weitgehend unter Bevorzugung des ersten Teils abgehandelt, wenn man darüber redet, mit Recht. Aber es gibt einen zweiten Teil der Geschichte. Und der zweite Teil beginnt mit dem Wort aber, auch im Text, ja. Die Geschichte geht weiter, es heißt nämlich, aber der ältere Sohn war auf dem Felde. Und er arbeitete länger als die anderen und intensiver und mehr und kam später nach Hause als die anderen, die Knechte, die Sklaven. Arbeit war sein Leben. Und wenn ich vorhin gesagt habe, wir müssen eine Merkwürdigkeit in dieser Begebenheit untersuchen, dann ist es die ganze Merkwürdigkeit, die mit dem Ergehen dieses älteren Sohnes zusammenhängt. Ihr Lieben, diese Geschichte hat ein offenes Ende in der Berichterstattung der Bibel. Ich habe mich gefragt, ob es noch eine andere Geschichte dieser Art gibt, die auch so offen geblieben ist. Es fiel mir keine ein. Ist nicht weiter wichtig, aber vielleicht doch bezeichnend. Der ältere Sohn war draußen, arbeitete pflichterfüllt, pflichtbesessen, wie ein echter wackerer Preuße. Allergisch gegen Singen und Tanzen, fragt er, als er nach Hause kam, so ganz distinguiert, irgendeinen Knecht, einen Sklaven, nicht den Vater, was ist denn los, weswegen wird hier gesungen? Und dann wird ihm gesagt, dass sein Bruder zurückgekehrt sei und dass er wieder vom Vater aufgenommen worden ist. Und dann wissen wir, ihr Lieben, der Bruder war zornig. Zornig über das, was er hörte, dass der Vater ihn einfach wieder aufgenommen hatte und ging auf Distanz. Er wollte nicht hineingehen. Und dann kam der Vater raus. Und dann kam es zu einer Unterhaltung. Und dann wollen wir sehen, was so vier Punkte sind, die der ältere Sohn vorzubringen hat und zwei Punkte des Vaters. Und die können wir uns einmal ansehen, weil wir sie jetzt abarbeiten werden. Da sagte der ältere Sohn zum Vater, so viele Jahre diene ich dir mit meiner Arbeit. Dann obendrein bewies ich in einem einwandfreien Lebenswandel, dass ich keine Gebote übertreten habe. Dann ich habe nie einen Bock bekommen, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein könnte. Dann dieser dein Sohn, nicht mein Bruder, achtet auf diese distanzierende Art zu reden. Dieser dein Sohn kehrt von seiner Sex- und Lusttour zurück und du hast ihm alles verziehen und gewährst ihm alles. Die nächsten Punkte bitte. Und dann der Vater, du hast mich alle Zeit und was mein ist, ist auch dein. Und dann schließlich diese interessante Formulierung, so muss man sich freuen. Das steht wirklich auch im Griechischen so, so muss man sich freuen. Es gehört sich einfach, man muss sich freuen. Auch du solltest dich freuen, weil dein Bruder unter uns wieder geschenkt ist, ihr Lieben. Diese sechs Punkte bei mir A bis F will ich mit euch durchgehen. Und dann wollen wir sehen, wie weit das für uns zutreffend ist und wie wir das überwinden können und wie wir heraustreten können aus einem Zustand, den man vielleicht so nennen könnte, dass wir zwar schon erlöste ältere Söhne und Töchter sind, aber uns verhalten wie unerlöst. Und was da der Herr unter uns heute tun will, das ist der Punkt. Fangen wir an mit dem, was ich so genannt habe. Dieser ältere Bruder ist derjenige, der schon längere Zeit mit dem Herrn geht. Er ist wirklich ein Sohn des Vaters. In der Berichterstattung, wenn wir genau hinschauen, nimmt eigentlich die Beschreibung seiner Person mehr Platz ein als die des Jüngeren. Er ist stark gefährdet. Und Jesus weiß natürlich das. Das ist doch nicht willkürlich erzählt, einfach nur so, weil das schön zu hören und wichtig ist, sondern es spiegelt etwas wider, was in der Christenheit, ihr Lieben, stattfindet. Die älteren Brüder oder Söhne, besser, die älteren Söhne, die älteren Töchter, wirkliche Söhne und wirkliche Töchter und durch diesen Status Erlöstem sind gefährdet. Sie sind können Unerlöste Erlöste sein. Gehen wir einmal durch. A. So viele Jahre diene ich dir mit meiner Arbeit. Ja, das ist das, was er vorbringt als erste Aussage. Das ist die Beschreibung seines Selbstverständnisses. Das ist eine abgemagerte Erlösungsidentität. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Dienen mit Höchstleistung, dienen mit Arbeit und dienen natürlich dann auch mit Verzicht. Mehr arbeiten als die anderen, mehr arbeiten als Knechte. Weswegen? Weil in diesem älteren Sohn eine Sklavenmentalität vorhanden ist. Er spürt, ich muss einfach arbeiten, anders kann ich mein Leben nicht richtig erklären und leben und definieren. Das ist das, was sich für mich gehört. Am Schluss sagte der Vater, es gehört sich, dass wir uns freuen. Der ältere Sohn sagt, es gehört sich, dass man arbeitet. Im Kern dieses Sohnes und seiner Sklavenmentalität stimmte etwas nicht. Und zwar etwas ganz Wichtiges. Er glaubte nicht richtig an seine eigene Sohnschaft. Oder er glaubte nur formal daran. Und er glaubte dem Vater nicht mit dem, was er bereits gesagt und getan hatte. Und deswegen musste er und wollte er das noch einmal verdienen, was ihm schon zusteht, was ihm bereits gegeben worden ist. Da gab es keine Hingabe an den Vater und keine Hingabe an die Berufung als Sohn, sondern nur Arbeiten, eigener Einsatz. Und dann B. Er sagte, der ältere Sohn sagte dem Vater, obendrein habe ich einen einwandfreien Lebenswandel geführt. Ich habe keine Gebote übertreten. Sagte er wirklich und meint er auch. Aber wenn wir uns das genau anschauen, was das Wort uns sagt, ihr Lieben, dann hat er zugegeben, vielleicht auf der Ebene des moralischen Wohlverhaltens, sich sehr gut und tadellos und ordentlich verhalten und hat Gebote beachtet und die Moral hochgehalten. Aber wenn er sagt, ich habe alle Gebote gehalten, ihr Lieben, dann hört, was er nicht getan hat. Er hat sich nicht gefreut. Er hat keine Liebe angenommen, er hat keine Liebe gegeben. Er kannte keine Gnade, er kannte keine Annahme des Bruders, keine Barmherzigkeit. Auch nicht einmal eine Annahme der eigenen Privilegien und Rechte und Segnungen, die ihm zustand für sich selbst. Stattdessen nur Hochmut, Zorn, Ärger, Missgunst und Distanz. Versteht ihr, wie wichtig es ist, dass wir das durchschauen? Ihr Lieben, wenn ich in früheren Wochen, Monaten und Jahren immer wieder gegen Selbstgerechtigkeit und Leistungsdenken gesprochen und vielleicht sogar gewettert habe, aber ich denke, ich habe nicht gewettert, sondern nur intensiv mich dagegen ausgesprochen, dann sehen wir hier, das hat seine Begründung. Denn hinter diesem Denken stehen andere, abgrundtiefe, verkehrte Haltungen. Die werden heute zugedeckt in unserer Leistungsgesellschaft. Das kann man wunderbar kaschieren, aber es ist doch vorhanden. Dahinter ist ein Mangel an Liebe, ein Mangel an Gnade, ein Mangel an erlöster Identität, ihr Lieben. Und stattdessen Leistungsfrömmigkeit und nachweisen wollen, wie gut wir sind, wie kompetent wir sind. Dabei, ihr Lieben, sollten wir aus ganz anderen Dingen unsere Identität und unsere Werte ziehen und ausleben und damit dienen. Ich komme zurück auf das meistzitierte Bibelwort der letzten Monate. Auch am letzten Sonntag habe ich es wieder gebracht. Wo uns gesagt wird, das Reich Gottes ist in uns und es besteht aus Gerechtigkeit, aus Friede und Freude im Heiligen Geist. Und wer damit Christus dient, ist Gott wohlgefällig und für die Menschen wertvoll. Ich komme immer wieder darauf zurück. Ich finde es so fantastisch. Das muss man einmal verstanden haben in der Tiefe der Bedeutung. Der Herr will dir sagen, du sollst meine Geschenke annehmen. Wirkliche, echte Geschenke. Du darfst sie nicht verdienen. Willst du sie verdienen, werden sie dir einfach entrinnen. Du kannst sie nicht halten. Die können nur als Gnade erfahren werden. Nämlich Gerechtigkeit. Du bist in meinen Augen gerecht. Ich habe dich gerecht gemacht. Meine Verdienste liegen auf dir, weil du Ja gesagt hast. Ich gebe dir meine Freude und meinen Frieden. Lieben, das ist das, was uns erfüllen soll. Und wenn wir das in uns haben, dann sind wir wahre Söhne und Töchter des Herrn. Und dann dienen wir Gott und den Menschen. Und wir dienen uns selbst, weil sein Segen über uns kommt. Apropos Frieden. Ihr Lieben, habt ihr einmal schon so richtig verstanden, was es heißt, dass sein Friede in uns ist? Wenn wir in irgendeiner Herausforderung, in einer Schwierigkeit sind, ihr Lieben, irgendetwas muss gelöst, muss verändert werden. Und wenn wir dann zum Herrn gehen und seine Lösung entgegennehmen, im Glauben uns aneignen, und wenn dann sein Friede, der echte, empfangene, im Glauben empfangene Friede über uns kommt, ihr Lieben, dann ist das mehr als ein Gefühl. Diejenigen, die die hebräische Sprache oder mindestens einige Begriffe lieben, die wissen das. Shalom, so der Lieblingsausdruck von einigen unter uns, die Israel besonders gern haben. Shalom heißt ja Frieden, aber heißt auch Heil, heißt auch Errettung, heißt auch Wohlergehen, heißt Sieg, heißt Überwinden. Und das, was dieser hebräische Begriff beinhaltet, ist in der Tat der Inhalt von Frieden. Der Herr will uns sagen, wenn wir befindlich in echten Herausforderungen, dann zur Lösung des Herrn im Glauben greifen, dann haben wir in Gestalt des Friedens, der dann über uns kommt, bereits den Sieg über die Umstände. Wer also wirklich diese Art von Frieden in sich hat, ihr Lieben, weiß das von vornherein und hat das in sich schon. Und er genießt bereits Überwindung. Und das alles ist enthalten in den Segnungen, die der Herr uns geben will. So sehen wir, ihr Lieben, dass in dieser Leistungsbesessenheit in dieser Selbstgerechtigkeit, in dem, was ich heute Sklavenmentalität genannt habe, da ist weitaus mehr drin als das, was so scheinbar sonst in unseren vor unseren Augen sich als Tugend darstellt, nämlich Fleiß und Hingabe an Aufgaben und Tätigkeit. Ihr Lieben, da ist Stolz und Gnadenverlust und Gesetzlichkeit drin, und das alles müssen wir erkennen. Nun höre ich die Frage, also jetzt nicht akustisch natürlich, sondern in einigen Herzen, und sie ist mir in der Tat schon vor einiger Zeit einmal vorgelegt worden, und ich muss darauf eingehen. Und die Frage lautet: Sag mal, was willst du eigentlich damit ausdrücken, wenn du davon redest, dass wir uns nicht der Arbeit und dem Leistungsprinzip ergeben? Heißt das denn, dass ich nicht mehr arbeiten soll? Jetzt ganz buchstäblich, ja? Soll ich aufhören, morgens um 8 oder um 7 Uhr zur Arbeit zu gehen, muss ich einen anderen paradiesischen Zustand finden, dass ich zu Hause sitze und mich freue über Gott und das Nichtstun? Sag mal, wie ist das gemeint? Und wenn ihr es halt auch nicht ganz so primitiv fragt, aber wir alle haben ja wohl doch solche ähnlichen Empfindungen. Gut, ich will einmal darauf antworten. Sollen wir leben, ohne zu arbeiten? Nein, nein und abermals nein. Wir sollen arbeiten. Aber arbeiten nicht in dem Sinne, wie wir bis jetzt arbeiten, weitgehend, nicht alle, ich darf nicht auch so total schwarz-weiß malen, wie wir es weitgehend erleiden. Voller Druck, voller Angst. Ich könnte es nicht schaffen. Es könnten mich andere überholen. Ich könnte einen Fehler machen. Ich könnte entlassen werden und so weiter und so weiter. Arbeiten heißt das Nächste tun, was uns beruflich auferlegt ist. Übrigens, wenn wir keine Arbeit haben, was ein sehr böser Zustand ist, den man nicht so lächelnd kurz beiseite schieben darf, dann wäre das auch eine gute Empfehlung, das nächstliegende, wichtige für dich und andere wichtige einfach zu tun. Wirklich zu tun, es in Angriff zu nehmen. Arbeiten für den Herrn da oben. Arbeiten für deinen Herrn, deinen Chef. Arbeiten für deine Firma mit ganzer Hingabe. Arbeiten für deine Familie und am allerletzten auch arbeiten für dich. Ohne Hektik. Ohne Angst. Ganz locker. Ganz entspannt. Du tust es so, als ob du, während du mit großem Fleiß und großer Hingabe so im Sichtbaren für die eben aufgezählten Instanzen lebst, du tust es so, als ob es gar nicht sehr wichtig ist. Angstfrei, locker, sorgenfrei. Du erwartest das Entscheidende nicht von deinem eigenen Einsatz. Du bringst den Einsatz. Du bist jemand, der wirklich gut sein will, ja, der, wenn es sein muss, auch einmal länger arbeitet. Nicht im Sinne von ständigen Überstunden, aber der wirklich seine Hingabe zeigt. Aber du erwartest das Entscheidende nicht von deiner Arbeit. Du betest darum: Herr, gib mir Geschicklichkeit, gib mir Einsicht, gib mir Innovation, gib mir gute Gedanken, gib mir gute Lösungen, hilf mir, dass ich meine Mitarbeiter ein einziger Segen sein kann, hilf mir, dass ich nicht in Konkurrenz zu ihnen trete, dass ich ihnen Vortritt lasse, dass ich sie segne, dass ich dafür sorge, dass ihre Arbeit gesehen wird vom Chef und gelobt wird. Das tust du, weil du dich nicht mehr verkrampfst an den Segen, der aus deiner Arbeit kommt, sondern du bist ein Segen, unter anderem ein Segen, der auch arbeitet, ein arbeitender Segen. Und dann erlebst du, dass der Segen, deinen Segen für dich, der kommt von ganz woanders her, vielleicht auch von der Firma, aber möglicherweise ganz woanders her. Du erlebst ihn von Stellen, wo du es nicht erwarten würdest. Der Herr sorgt für dich und denkt an dich. Ja? Aber du arbeitest entspannt und locker und bist doch fleißig und nicht hektisch und nicht verkrampft und nicht angstvoll. Ihr Lieben, das ist Arbeit. Die Arbeit ist dann so schön, dass dann der alte Begriff Arbeit gar nicht mehr richtig passend ist. Es müsste ein neuer Arbeitsbegriff dafür gefunden werden. Das also nur so eine kleine Einführung. Wir waren jetzt dabei, dass wir die Aussagen des ältesten Sohnes uns einmal ansehen. C war die: Ich habe nie einen Bock bekommen, damit ich dann mit meinen Freunden auch hätte fröhlich sein können, sagt er. Ihr Lieben, dieser Gedanke, dieses Wort, was der Herr in seinem von ihm konstruierten Gleichnis da reingesetzt hat, ist ganz, ganz schön wichtig. das bedeutet, ihr Lieben, dass der ältere Sohn etwas Wichtiges nicht verstanden hat, was zu verstehen uns auch ziemlich schwer fällt. Ich möchte euch erinnern an jene Predigten vor einem halben, vor einem Dreivierteljahr, als wir so gearbeitet haben, was der Unterschied ist zwischen Empfangen und Nehmen. Habt ihr noch eine Erinnerung? Ja? Empfangen und Nehmen. Das schien damals fast eine Haarspalterei zu sein. Dass man sich an den Kopf fragt und sagt, hat denn unser Pastor keine anderen Sorgen, als zu unterscheiden zwischen Empfangen und Nehmen? Aber ich sag euch, dazwischen liegen Welten, liegen wirklich Welten. Und hier in diesem Gleichnis finden wir erneut den Hinweis auf diese wichtigen Hintergründe. Der Herr lässt den älteren Sohn sagen, das, was wir alle sagen. Ja, lieber Vater im Himmel, du weißt, ich bin doch in großen Nöten. Ich habe diese Herausforderungen, da ist ein Mangel. Und dann muss ich meinen Kindern auch noch ein Studium ermöglichen oder sonst etwas und so weiter. An allen Ecken fehlt es. Und wenn ich daran denke, was mir persönlich alles fehlt, ihr Lieben, Herr, bitte höre doch und gib mir etwas. Wir sind mittendrin im Beschreiben des Empfangens. Wir bitten den Herrn, den Vater, um bei dem Bild zu bleiben, den Vater, dass er doch uns bitte etwas geben möge. Mindestens erstmal ankündigen möge, damit wir dann zupacken können. So ist es doch. Ihr Lieben, wir müssen heute ehrlich sein, ja? Wollen wir heute ehrlich sein? Könnt ihr einmal mit dem Kopf nicken, wenn es eure Absicht ist, wirklich ehrlich zu sein, ihr Lieben? Wisst ihr was? Ihr seid mittendrin in einem ganz markanten Problem oder in einer schönen Lösung, wie immer ihr wollt. Der Vater antwortet nämlich dem Sohn, hör mal zu, was mir gehört, gehört dir. Da gibt es gar keinen Grund, dass du mich offiziell und förmlich fragst, Vater, kann ich meinen Bock haben? Der Bock gehört schon dir. Mach lieber Schaf, Bock ist denn, das geht in die verkehrte Richtung. Eben, das gemästete Schaf gehört schon dir. Wisst ihr, wenn wir in der richtigen Liebes- und Glaubensverfassung sind und verstanden haben, dass Kind sein, Sohn sein und Tochter sein bedeutet Erbe sein und dass das Erbe schon verfügbar ist, weil es bereits ausgezahlt wurde am Anfang, zwar an beide, wenn wir das verstanden haben, dann können wir uns auf Dauer so heidnisch nicht mehr weiter verhalten. Ihr Lieben, wir verneinen das, was in unserem Status als Kind Gottes bereits eingeschlossen ist. Wir besitzen das alles. Du hast so viele Schafe und Böcke und alles Mögliche. Und der Sohn hat das nicht verstanden. Er war potenziell, nein, ich muss sogar sagen, faktisch reich und hat sich verhalten wie einer, der geistlich, seelisch, sozial und materiell sehr arm ist. Er musste schaffen und ackern und ackern und ackern. Er hat Entscheidendes in seinem Herzen nicht gehabt. Er war bereits der Besitzer und er muss nichts mehr neu verdienen und erarbeiten, sondern sich einfach nur holen. Steht hier in diesem Gleichnis. Es gehört dir bereits, ihr Lieben. Finde ich schon ganz schön wichtig. Kommen wir zum nächsten Punkt, zum Punkt D. Da sagt der Sohn zum Vater, dieser, dein Sohn, das habe ich bereits gekennzeichnet, ja, die Distanzierung, nicht mein Bruder, kehrt von seinem Sex- und Lusttourismus zurück und du verzeihst ihm alles und du gewährst ihm alles. Und in diesem Zusammenhang soll ich mich freuen, also. Er sollte sich freuen. Er sollte sich gar freuen. Das ist auch schon verkehrt formuliert. Es wäre normal gewesen, gar nicht anders zu können, als sich zu freuen. Zu freuen, dass jemand zum Vater zurückgekehrt ist. Er war tot und ist lebendig. Und jetzt wieder bei mir. Mein Bruder ist bei mir. Meine Schwester ist bei mir. Halleluja. Wisst ihr was? Diese Geschichte und dieser Anteil in der Geschichte besagt, wenn wir zu einem wesentlichen Teil diese Mentalität, dieses Denken und Fühlen, diese Gesinnung vom älteren Bruder in uns haben, sind wir missionarisch tot. Wir können uns gar nicht freuen. Wie sollen wir missionieren im Sinne von praktischer Alltagsevangelisation, wenn wir das gar nicht gut finden, dass andere noch dazukommen? Wenn wir vor der Distanz sind, wie der Ältere. Und ich sage euch, wenn wir in diesem Gesamtdenken drin sind, wenn dieser Komplex auch unser ist, dann ist dieser Anteil der Distanzierung, der Unfähigkeit, sich zu freuen und lieben zu können, auch enthalten. Und dann können wir gar nicht missionieren, auch wenn wir missionieren wollten. Dann müssen wir uns gegenseitig ständig einen Tritt geben. Aber ihr Lieben, unser Herz ist nicht dabei. Die Seele, die Mitte des Missionierens ist das Lieben, das Leiden darunter. Meine Nachbarn, die potenziellen Brüder und Schwestern, meine Nachbarn sind noch tot. Sie sollen zum Herrn kommen. Und das will ich bewirken. Und so bete ich und segne sie und liebe sie und lade sie ein und tue alles Mögliche für Alltagsevangelisation, wenn wir das gar nicht gut finden, dass andere noch dazukommen. Wenn wir vor der Distanz sind, wie der Ältere. Und ich sage euch, wenn wir in diesem Gesamtdenken drin sind, wenn dieser Komplex auch unser ist, dann ist dieser Anteil der Distanzierung, der Unfähigkeit, sich zu freuen und lieben zu können, auch enthalten. Und dann können wir gar nicht missionieren, auch wenn wir missionieren wollten. Dann müssen wir uns gegenseitig ständig einen Tritt geben. Aber ihr Lieben, unser Herz ist nicht dabei. Die Seele, die Mitte des Missionierens ist das Lieben, das Leiden darunter. Meine Nachbarn, die potenziellen Brüder und Schwestern, meine Nachbarn sind noch tot. Sie sollen zum Herrn kommen. Und das will ich bewirken. Und so bete ich und segne sie und liebe sie und lade sie ein und tue alles Mögliche, weil ich sie gern habe. Weil ich selbst gesegnet worden bin. Weil ich meinen Vater so erlebe. Und wenn das nicht der Fall ist, dann können wir tun und lassen, was wir wollen. Dann fehlt die Mitte in der Mission. Und der Herr will uns sagen, wenn du heute das Richtige lernst und wenn du heute die Verwandlung vom älteren Sohn hin zum jungen Sohn irgendwie neu vollziehst, wenn du dich heute neu lieben und begnadigen und erfreuen lässt, ja, dann ist heute der Anfang deiner praktischen Mission. Und da musst du dir keine Sorgen machen, wie das funktioniert und wie man die richtigen Fragen stellt und wie man richtige Antworten gibt und welche Gemeindewachstumsgesichtspunkte man alle beachten muss. Dann wirst du einfach das Richtige empfinden, du wirst lieben und die Liebe macht immer alles richtig. Und der Herr wird uns sagen, so sollt ihr eine missionierende Gemeinde sein. Aber ihr könnt es nicht sein, wenn das nicht richtig korrigiert ist. Und dann die beiden letzten Punkte. Jetzt redet der Vater. Du hast mich die ganze Zeit. Dieser Punkt hat mir zu Hause Mühe gemacht in der Überlegung, was meint das eigentlich und wie kann ich das richtig euch gegenüber zum Ausdruck bringen? Der Vater im Himmel sagt jetzt auch zu uns, du, ich bin allezeit da, ich bin für dich verfügbar. Aber du warst nicht willig, mit mir zu kommunizieren. Und durch ständige Unwilligkeit warst du nachher nach einiger Zeit dann auch unfähig. Aber ich bin da, dass du mich erleben und genießen kannst. Und ich fragte den Herrn zu Hause, Herr, mit welchen Worten mache ich der Gemeinde, mir selbst und der Gemeinde klar, was du eigentlich gemeint hast, wie man diesen Fehler hätte vermeiden können? Versucht mir zu folgen. Wir müssen das Bild möglichst genau hinkriegen, um das zu verstehen. Da war also der Haushalt mit den Knechten oder Sklaven hier sogar übersetzt und dem Vater und dem älteren Sohn. Der andere war nicht da. Und vielleicht waren sie jahrelang so zusammen. Und der Vater hatte die ganze Zeit diese wunderbare, schöne, zugewandte Form des Liebens, der Verfügbarkeit in sich gehabt. Der war ja nicht in der Zwischenzeit irgendwie grantig oder abwesend oder gegen den älteren Sohn. Der war die ganze Zeit so voller göttlicher Liebe in herrlicher Konstanz. Und ich habe mich gefragt, wie hat der Sohn das hingekriegt, dass er so dürftig in dieser abgemagerten Identität eines Erlösten an der Seite dieses fantastischen Vaters leben konnte. Was hat er nicht hingekriegt? Was hat er gemacht? Wie lief das ab? Das muss ungefähr so gewesen sein. Der Vater hat sich erklärt, immer wieder. Er versucht das Gespräch mit dem Sohn. Er hat ihn eingeladen dazu, dass sie mal längere Zeit nach dem Frühstück zusammensitzen. Aber der Sohn, der war immer nur von dem Gedanken geplagt und erfasst, ich muss raus, ich muss arbeiten. Die Dinge lösen sich nicht von alleine. Nichts geht von alleine. Ich muss Hand anlegen, ich muss das tun. Und da war der Sohn völlig damit befasst. Er dachte nur an Arbeit. Er dachte, weil er nicht richtig hingehört hat auf dem Vater, daran, ich muss meine Existenzberechtigung irgendwie beweisen. Ich muss ein gediegenes Leben führen. Ich muss Vorbild sein vor den Sklaven, den anderen Sklaven und so weiter. Der war in der Gegenwart des Vaters und hat die Aussprüche, die Worte, die Gedanken, das Lächeln, die Hinweise des Vaters, die laufend gekommen sein mussten, weil der Vater sein Vatersein nicht verleugnen konnte. Er muss sie einfach nicht gesehen haben, nicht erlebt haben, nicht angenommen haben. Der Vater konnte Signale auf Signale setzen und der Sohn machte weiter. Und da habe ich mir die Frage vorgelegt und dem Vater im Himmel, sag mal, Vater, aber wäre es ja nicht angemessen gewesen, dass du dem Sohn mal nimmst und rüttelst und sagst, hör doch mal zu, ich habe dir was zu sagen, hör doch wirklich mal zu. Und dergleichen, und das spürte ich, es war gestern Abend, als ich das noch einmal alles so längere Zeit in mir so arbeiten und an meinem Auge passieren ließ, spürte ich, wie der Vater sagte, so kann ich's doch nicht. Ich kann's so nicht. Das ist dann schon wieder das Überschreiten der Schwelle der Manipulation. Versteh doch, ich habe in meinem Wort festgelegt, dass ohne Glauben nichts läuft. Und Glauben heißt nun einmal, ich zitiere jetzt sinngemäß ein Wort aus Hebräer 11,6, Glauben heißt nun einmal, dass man von Herzen in einem verstärkten Maße, was im Deutschen nicht so richtig rauskommt, den Gott sucht. Und dann, wenn man ihn sucht, nur suchen, das Ausdruck von Glauben, dann wird man belohnt. Nicht arbeiten. Nicht Vorleistungen, nur suchen. Achtet auf diese Feinheiten, ja? Auf den Vater eingeht, ihn fragt, in seine Augen schaut, auch zugibt, Vater, weißt du was, es tut mir leid, du wirst vielleicht traurig sein, aber ich muss dir sagen, es geht mir schon seit Wochen nicht gut. Vater, was soll ich machen? Was weißt du einen Rat? Vater, ich habe Schwierigkeiten im Umgang mit dem einen Vorarbeiter von den Knechten. Vater, und wenn ich morgens hochkomme, fühle ich mich so müde und ich bin so zerschlagen, als ob ich die ganze Nacht gearbeitet habe. Zerschlagen stehe ich auf, zerschlagen gehe ich ins Bett, aber ich ackere und irgendwas stimmt nicht. Wisst ihr was? Wenn wir den Vater erleben wollen, sind zwei Dinge unerlässlich, dass wir wahrhaftig werden und die tiefsten, innersten Regungen und Defizite, das nennt die Bibel Demut, wirklich äußern, aber dann auch vor ihm empfangen. Glauben heißt nehmen. Das heißt nicht, dass wir sagen, Vater, tu mal etwas. Das eigentlich nicht, sondern empfangen, was er schon getan hat. Auf seine Worte, auf seine Blicke, auf seine Umarmung eingehen. Du wirst erleben, wenn du die Signale setzt, dann kommt er näher, dann rückt er zu dir ran und wird seinen Arm um dich legen. Du wirst den Arm nicht physisch erleben, was auch wieder durchaus einige Male geschehen kann, aber du wirst erleben, er kommt zu dir. Du kannst und brauchst nicht mehr tun, als Signale von Ehrlichkeit und Echtheit und Bedürftigkeit, Demut und Wahrheit senden und im Glauben das nehmen, was schon da ist. Und dann wird er wieder neu anfangen zu reden. Wenn du ihm diese Information, diese Bedürfnisse deines Herzens mitteilst, ja, dann ist der Augenblick erreicht und gekommen, wo er reden und sich äußern darf und mehr tun darf als nur reden, weil er dann nicht deine Freiheit überläuft, sondern er hat die Einladung dazu. Und dann wird es schön. Und dann wirst du den Luxus der Beziehung zu ihm erleben. Ich rede jetzt gar nicht mal vom materiellen Luxus, sondern ich rede von seiner Nähe, von seiner Vergebung, von seiner Freundlichkeit, davon, wie er dich aufbaut und bejaht und bestätigt und dich tröstet und ermutigt und wie er dich segnet und neue Perspektiven setzt und wieder anfangen kannst zu hoffen. Das geschieht alles. Und weißt du, das sollen wir nicht nur ein- oder zweimal in Abständen von Monaten oder Jahren erleben, sondern am besten jeden Tag, jeden Tag. Andernfalls sacken wir alle zurück, mehr oder weniger deutlich und offensichtlich, in das, was ich so eine christliche Form von Bitterkeit nenne. Nicht so ganz massiv und total ausgesprochen bitter, aber so bestimmt von Verhaltenheit, von etwas Trauer, von Zerknirschtsein, dass das Leben mit dem Herrn doch um einiges schwieriger ist, als man sich es vorgestellt hat und so weiter und so weiter. Da gibt es so einen bitteren Unterton, so ein Betroffensein an Härte, mit einem Schuss Wehleidigkeit und Selbstmitleid von jedem etwas drin. Wir brauchen die Nähe des Vaters und der Vater wird wunderbar und sehr präzise mit großer Herzlichkeit und Konstanz und Verlässlichkeit reagieren, wenn er die Einladung bekommt durch die Äußerung unserer Bedürfnisse und unseres Vertrauens, unseres Glaubens. Und dann wird er dich beschenken. Es steht wirklich in dieser Stelle, die Glauben definiert, dass er dich belohnen wird. Er wird dich belohnen. Er ist ein Belohner, ein Vergelter, ein Beschenker. Und du brauchst Geschenke. Und dann kommen obendrein noch die Einsicht, Mann, ich habe ja sehr viel mehr, als ich dachte. Ja, was ihm gehört, gehört mir. Und er wird dir in dem Maße, wie du das richtig bewältigen kannst, wie es dir bekömmlich ist, dann wunderbare zusätzliche Schätze geben. Bleibt noch der Punkt F. So muss man sich doch einfach freuen. Der Vater will sagen, du brauchst keine neue Entscheidung, dich zu freuen, sondern wenn du von mir genommen hast und dann gesegnet bist und erlebst, wie durch dich andere gesegnet werden, wie potenzielle Brüder und Schwestern, die heute den Herrn noch nicht kennen, die echten jüngeren Söhne und Töchter kommen, du sollst erleben, dass das dich sehr erfreut und dass ihr Leben soll unter uns geschehen. Der Herr will, dass wir das, was der Vater uns ständig anbietet, dass wir es nehmen, dass wir freudenfähig werden, liebesfähig werden, barmherzig werden, dass wir Gnadenannektionen vornehmen am laufenden Band, sodass der Vater dann sagen kann, was mir gehört, gehört auch dir. Ich meine das so, es ist nicht nur eine schöne, großartige, fantastisch klingende Vokabel, ist ja ein schönes, starkes Wort. Der Vater will dir sagen, du, es ist wirklich so. Was mir gehört, gehört dir. Ich will dein Herz füllen und nachher vieles andere mehr, aber ich fange damit an. Und so lädt uns der Herr heute ein. Er lädt die Älteren und die jüngeren Söhne und Töchter ein. Die Jüngeren sind die unter uns, die genau wissen, eigentlich bin ich noch kein Sohn, noch keine Tochter. Ich hab's nicht gewusst, dass man zur Familie Gottes gehören kann, dass man berufen wird, dass man von Gott gerecht gemacht werden kann und werden soll, dass es wirklich real möglich ist auf dieser Erde, dass ich mich nicht mehr abmühen muss, dass ich nicht mehr mich abmühen muss, so mein eigenes gutes Leben zu führen, sondern dass er mich gerecht macht und er mich aufnimmt in seine göttliche Familie. Ich habe es nicht gewusst, aber heute spüre ich in mir, nachdem ich diese Einladung höre, ich spüre, ich muss mich aufmachen. Und ich will mich so aufmachen wie der verlorene Sohn, der Jüngere. Ich will nicht pochen auf meine Gerechtigkeit, auf meine Vorleistungen, auf meine Befähigung, darauf, dass ich auch mal was gegeben habe in ein Sozialwerk oder was gespendet habe bei irgendeiner Katastrophe und dass ich noch keinen umgebracht habe und eigentlich auch noch nicht in fremden Betten lag. Nein, nein, ich weiß, es ist, mein ganzes Leben ist eigentlich verrottet und ich brauche diese erfrischende neue Erfahrung der totalen Vergebung des ewigen Lebens. Das ist der jüngere Sohn. Und ich lade Sie und euch ein, kommen Sie zu ihm. Und dann lade ich Sie und euch ein, dass Sie es gleich besser machen als wir alten Hasen, wir älteren Söhne und Töchter, die wir doch im Laufe der Zeit abgerutscht sind in dieses verkniffene, moralisierende, gesetzliche Etwas von Nachfolge. Nicht alle, nicht ununterbrochen. Wirklich nicht. Und ich bin so froh darüber, dass wir in dieser Gemeinde so viel Leben haben. Aber es kann eben noch zu Steigerungen kommen, nicht? Und ich lade euch ein, ihr lieben Schwestern und Brüder, dass ihr die offene Geschichte mit dem älteren Sohn zu einem ganz konkreten Schluss bringt. Und dass wir es alle tun. Ich sage es dem Herrn immer wieder. Manchmal denke ich, Herr, du hast es ganz schön weit in mir gebracht. Und dann erlebe ich wieder, wie in der letzten Woche, ich werde keine Feinheiten sagen, dass ich im Zusammensein mit anderen Brüdern und Schwestern auf einmal Mängel bei mir sehe. Mei, ich war so zerknirscht. In der ersten Nacht zerknirscht über jemand anders, irgendeinen, der Name spielt keine Rolle, kennt ihr auch nicht. Und in der zweiten Nacht zerknirscht über mich, nachdem ich gemerkt habe, was da noch alles fehlt. Wir sitzen alle im selben Boot, aber Herr ist drin. Und es gibt ein Vorankommen. Es gibt ein Überwinden der Mentalität des älteren Bruders und der älteren Schwester. Und da wollen wir hin. Und ich möchte euch fragen, wollen wir am Schluss mit einem ganz beherzten und lauten und deutlichen, wirklich von Herzen kommenden Amen das unterstreichen und sagen, ja, so soll es sein. Und wenn es so ist, dann werde ich sagen, 1 und 2 und 3. Amen. Danke, danke. Okay. Lieber Herr, wir danken dir, dass es Veränderungsmöglichkeiten gibt mit dir. Ohne dich wären wir verloren, auch an dieser Stelle. Und danke, Herr, dass wir uns aufmachen zu dir. Wir alle haben Züge des älteren Sohnes an uns. Und wir wollen nicht mehr unseren Blick davor verstellen und verweigern uns zu vergegenwärtigen. Es ist so, es ist so. Und Herr, wir wollen gebraucht werden. Wir haben bei dem Punkt D festgestellt, wenn wir so annähernd in dieser Denkweise drin sind, können wir nicht von Herzen mit Liebe aus innerem Engagement die Menschen hinlieben zu dir und begeistert sein, wenn sie zu dir kommen. Allein das ist schon dramatisch und tragisch. Und so hilf uns, Herr. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du hier bist. Und komm du zu uns und zieh du uns in die Intimität des ständigen Zusammenseins mit dem Vater, um dann beglückt herauszutreten aus diesem Zusammensein tête-à-tête und Herz mit Herz, um dann wirklich mit dir, weiter mit dir im Alltag einfach zu lieben, zu bejahen, Gnade zu geben und dir zu dienen mit Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Herr, das wollen wir, das wollen wir. Die Gemeinde hat eben Amen gesagt. Und ich danke dir, Herr, dass du auch dein Amen zu unserem Amen sagst. Und ich habe jetzt die Frage noch am Schluss, wer unter uns, unter unseren lieben Gästen und diejenigen, unter denjenigen, die auch sonst schon vielleicht eine Zeit lang zu uns kommen, spürt das ganz genau. Ich habe diesen Schritt über die Linie noch nicht vollzogen. Ich bin noch nicht ein zweites Mal geboren. Darum geht es ja. Wir sollen von neuem geboren werden, sagt Jesus. Ich habe die neue Natur nicht. wenn ich nicht geboren bin, kann ich auch nicht das neue Kind sein. Und ich beginne das zu verstehen und ich will hinein. Es geht mir nicht um Zugehörigkeit zu einer Kirche, einer Gemeinde, auch nicht zu dieser, sondern mir geht es darum, Herr, dass ich bei dir bin. Ich will dein Kind werden. Und euch und Ihnen muss ich sagen, man kann sich dazu entscheiden. Dieser Vorgang ist viel hoheitsvoller als die normale Geburt. Daran haben wir alle so gut wie keinen Anteil im Sinne eines aktiven Verdienstes. Aber ins Reich Gottes kommen, die hineingeboren werden, das können wir bestimmen, indem wir sagen, ja, ich will. Der Herr will allemal schon. Und so frage ich, wer möchte heute diesen Schritt tun? Da, wo Sie sitzen, zeigen Sie es mit Hand aufheben und so weiter. Ich habe es von ja vor oben selten gesehen, aber es kam laufend bei solchen Fragen doch immer zu solchen Entscheidungen. Wer möchte, wer spielt, heute ist mein Tag. Wir werden das so diskret abhandeln, dass keiner in irgendwelche Peinlichkeiten kommt. Aber die Frage, die will ich immer wieder einmal stellen. Und heute stelle ich sie. Wer möchte Ja sagen? Ja sagen als Zeichen dafür, dass er es merkt, das ist mein Tag. Ich will diese Gnade nicht ausschlagen. Okay, ihr Lieben, vielen Dank. Vielen Dank. Gut. Das wäre schon die richtige Antwort, die wir eben gesungen haben. Und ich möchte die unter uns einladen, die darüber hinaus, hört ihr mich, ja? Die darüber hinaus von irgendwelchen Nöten geplagt werden. Es kann auch Krankheitnot sein oder was es sonst sein mag. Ja? Komm zum Vater und dann hab auch den Mut, komm zu einem Seelsorger.